herzliches Hallo zu dieser neuen Limo-Ausgabe, die ihr gerade hört. Ihr hört außerdem den Story of My Limo Podcast. Hier sprechen Charlotte und ich, Kati, mit spannenden Menschen über ihre zitronigen Geschichten des Lebens, sprich ihren Krisen. Heute verrät uns Caro, wie sie aus ihrer Zitrone wenigstens eine kleine Cola ohne Zucker gemacht hat. Denn Leute, heute wird's etwas ernster hier bei uns im Limonadenland. Es geht um das Thema Bruch mit der Familie. Caro, schön, dass du heute da bist. Hi Charlotte auch.
Danke.
Ja, hallo.
Das ist Charlotte und sie ist auch dabei.
Auch ich bin Co-Star dieses kleinen Podcasts. Caro, so schön, dass du dabei bist. Wir haben uns seit Ewigkeit nicht gesehen und jetzt bist du unsere Interview-Gästin. Das finden wir ganz hervorragend.
Ja, ja. Ich freue mich auch. Hallo an euch beide und ja, an alle Menschleins da draußen, so wie Kathi es immer so gern sagt.
Ja, stimmt.
Das ist super schön.
Ja, man muss dazu sagen, Caro und ich kennen uns auch seit der 5. Klasse und sie stand auch schon lange auf
seit
meiner
Liste.
Oh, entschuldige bitte, ja, du bist in der 6. Klasse dazugekommen. Und sie steht schon lange auf meiner Limo-Ideenliste, auf meiner imaginären.
Und das ist alles immer super abgesprochen,
ja.
Untereinander.
Und das hat einen Grund. Caro, du hast den Kontakt zu deiner Familie abgebrochen. Das ist ein drastischer, schwerer Schritt und er kann viele Gründe haben. Ich würde dich am Anfang gerne erstmal fragen, zu wem hast du konkret keinen Kontakt, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
Also, ich muss sagen, ich glaube, da muss ich weiter ausholen.
So. Ich glaube auch.
Ja, am besten, ich fange mal gleich damit an, wo ich aufgewachsen bin.
Ja.
Also,
ja.
In Ilmenau, so wie du, Kathi, genau, hast du ja schon gesagt. Und ja, auf der Pölitzer Höhe. Das war bei uns wie so eine Art kleines Ghetto, in einem Block aufgewachsen.
Genau.
Und ich kann sagen, dass es von Anfang an extrem schwierig war mit meinen Eltern. Und sie beide unter starken psychischen Erkrankungen leiden. Und ja, sie haben eigentlich immer ihre Schmerzen an uns, also an uns Kindern, ausgelassen. So ohne Rücksicht auf Verluste, also richtig komplett volle Breitseite. Und ja, meine Mutter war einfach zu schwach, um sich da irgendwie gegen zu wehren. Und das ist sie irgendwie immer noch. Ich konnte dann einfach nicht mehr und ich wollte das auch nicht mehr, aber dazu dann später mehr.
Wenn ich ganz kurz einmal dazwischen grätschen darf an euch Kindern, das heißt an dich und deinem Bruder. Ich weiß jetzt, will jetzt nicht so komisch vorgeben, wer es ist.
Ja, genau. An meinem Bruder, ja.
Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass du hast das jetzt schon so reflektiert formuliert, dass sie ihren Schmerz an euch ausgelassen haben und dass sie psychisch erkrankt sind. Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass da irgendwie was anders läuft, als es vielleicht in anderen Familien läuft?
Also reflektiert habe ich darüber, glaube ich, zum ersten Mal 2013. Da ging es dann, sage ich mal, richtig bergab und da bin ich dann auch zu Tobi gezogen, also meinem jetzigen Ehemann, schon zu seiner Familie. Also das war, das muss ich nochmal ausholen. Und zwar bin ich nach Jena gegangen, habe da studiert. Dann habe ich ja mein Biostudium nicht geschafft. Und dann musste ich wieder zurück nach Ilmenau, also wieder zurück dahin in die Wohnung. Und ja, dann hat sich das alles extrem, extrem zugespitzt. Und ja, gab dann auch körperliche Sachen und dann bin ich gegangen. Und dann hat mich Tobi, wie gesagt, Gott sei Dank aufgefangen.
Ja, du hast gerade gesagt 2013, wenn ich das jetzt Kopf überschlage mit deinem Alter, da warst du ja schon relativ alt, in Anführungszeichen, schon in der Oberstufe, wenn ich das richtig sehe.
20.
Ja, wie sind denn davor die Zeiten passiert? Also du hast es jetzt genau angedeutet und es war irgendwie psychischer Druck, Missbrauch, physischer und einfach die ganze Zeit, du und dein Bruder, ihr wart Punching Ball, so klang es jetzt.
Ja, Also verbale Gewalt auf jeden Fall. Also was mir, was ich sagen kann, ist, dass mir aufgefallen ist und ich weiß, dass er definitiv ein Narzisst ist. Das ist ja ausschlaggebend dafür, dass man Menschen manipuliert, so wie man sie haben möchte, mit so, sag ich mal, schwachen Techniken und stärkeren Techniken, also immer so, wie man es braucht. Ja, war scheiße.
Zusammenfassend kann man sagen, deine Kindheit wurde davon geprägt, dass du mehr von deinem Vater ständig unter psychischem Druck gestanden hast.
Ja.
So. Und was für eine Rolle hat da deine Mutter gespielt? Du hast das angedeutet, dass sie da zu schwach war, um sich zu wehren. So hattest du es formuliert.
Ja, also das ist schon noch ein Schmerz, der tief sitzt, auf jeden Fall. Also es ist immer ein Gefühl von im Stich gelassen worden. Also immer wenn es wieder hieß, du hast das falsch gemacht, du hast wieder was kaputt gemacht, du hast dich nicht richtig angezogen, ne, so. Da hat sie dann eben nicht viel gemacht. Also sie hat da meistens auch noch dazu Ja gesagt. Und hintenrum ist sie dann halt zu mir gekommen in mein Kinderzimmer und hat wieder gesagt, du weißt doch, wie er ist und ich musste das jetzt sagen, so ungefähr.
Sind deine Eltern noch zusammen?
Ja, das ist ein großes für mich ja Problem gewesen und auch heute noch. Also das war eigentlich meine Hauptaufgabe in meiner Kindheit, meine Eltern irgendwie auseinanderzukriegen. Das klingt jetzt hart, ist aber so gewesen. Ja, also die meisten Kinder wollen, dass die Eltern zusammenbleiben. Aber ich denke, das hätte für uns viele ja Vorteile gebracht.
Was hättest du dir gewünscht von deiner Mutter?
Dass sie einfach Nein zu ihm sagt. Sagt, du kannst unsere Kinder nicht so behandeln. Und jetzt gehe ich und nehme meine Kinder mit.
Also eigentlich hat dir jemand in deiner Kindheit und dann auch Jugendphase gefehlt, der dich beschützt, was ja so ein Grundbedürfnis, irgendwie so ein kindliches Grundbedürfnis ist. Und wie du es gerade erzählt hattest, ging es deinem Bruder anscheinend ja ähnlich. Gab es da trotzdem Unterschiede, vielleicht auch Geschlechterunterschiede, dass ihr anders behandelt wurdet? Oder wart ihr da eigentlich ziemlich in einem Boot? Und hat das vor allem, hat das geholfen, dass ihr zusammen in einem Boot wart? Oder waren auch zwei hilflose Kinder, konnten sich auch nicht unterstützen? Ja.
Also ich sag mal, es war auf jeden Fall dasselbe Boot. So. Natürlich hat jeder unterschiedliche Auffassungen davon gehabt. Aber wenn wir uns so unterhalten, dann ist es also einfach ähnlich. Also ich denke, also ja, Geschlechterrollen vielleicht. Die Intensität war anders. Also sie war, glaube ich, gleich. Also sage ich jetzt für mich, ne? Ich kann ja nicht für ihn sprechen, aber ich denke, da war schon der Leidensdruck extrem hoch, als ich dann Tobi kennengelernt habe. Und dann hatte ich nicht mal den Kontakt abgebrochen. Also es ging dann eher so, er hat dann noch Vorwürfe gebracht, dass er ja gar nichts gemacht hätte.
Dein Vater jetzt.
Ja, genau. Mhm. Und es ging nur um diese eine Sache, also körperlich. Und ich wollte da einfach eine Entschuldigung haben. Ich wollte für gar nichts eine Entschuldigung von damals. Also natürlich wünscht man sich das, ne? Aber ist klar, dass das nicht kommt. Und ja, das hat er nicht hingekriegt. Da hat er gesagt, ich bin schuld, wie immer.
Also es gab einen Vorfall und da wolltest du eine Entschuldigung von ihm und er hat gesagt, nee, das geht nicht, weil du hast das in mir ausgelöst, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Okay.
Alle Bedürfnisse eigentlich und auch alle Wahrnehmungen von Situationen wurden dir eigentlich immer abgesprochen. Da gibt's doch diesen modernen, coolen Begriff. Nee, Gaslighting. Gaslighting. Ja. Genau, also diese, das glaube ich bedeutet so viel wie, dass genau, wenn ich eine Situation beschreibe, wie ich sie gefühlt oder wahrgenommen habe, irgendwie, oh, in dem Raum habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil du hast mich die ganze Zeit angeschwiegen und keinen Kontakt zu mir aufgenommen und mich ignoriert. Ja, und dann aber es umzudrehen, nee, ich habe dich nicht ignoriert, das ist jetzt irgendwie dein, du bist einfach unsicher, du bist einfach ein unsicherer Mensch, dass du es nicht wahrnimmst. Sowas ein bisschen in dem Stil?
Komplett, ja.
Und okay.
Dadurch konnte ich natürlich auch nie lernen, dass ich eigentlich Bedürfnisse habe. Also musste ich mir dann antrainieren oder grenzen. Ja.
Oder dass du so, wie du bist, liebenswert bist, weil es war ja nie was richtig.
Ja, so, genau.
Also, ja.
Komplette, genau. Also die Persönlichkeitsarbeit hat mir den Arsch gerettet. Es hat mich zu einer starken, sich selbst lieben wollenden Persönlichkeit gemacht und die unglaublich viel Liebe für andere Menschen hat und geben möchte. Also ich habe eben, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, schon in der Kindheit nach Heilung gestrebt. Und das ist ja jetzt auch mein Weg. Aus diesem Weg wird eventuell auch meine Karriere werden und die schönste Sache, einfach mich selbst jeden Tag besser kennenzulernen, die ganzen Schattenseiten hochzuholen. Habt ihr schon mal was von Schattenarbeit gehört?
Nein.
Nein.
Okay. Also,
nein.
Ja, also Schattenarbeit ist, das sind die Anteile, die man in der Kindheit komplett abgespaltet hat, weil sie natürlich nicht gewünscht waren, nicht liebenswert und so weiter, also nicht gesehen werden durften. Man hat dann einfach, oder ich habe dann einfach gedacht, okay, wenn ich so und so bin, dann werde ich geliebt. Und so. Und dann fängt man natürlich an, sich komplett zu verstellen und ist dann gar nicht mehr so die Person, die man eigentlich mal war. Mhm. Und dazu möchte ich wieder zurück. Und da hole ich jetzt einfach die ganzen Schatten wieder hoch. Also es klingt jetzt einfach gesagt, ist es nicht. Aber ich mache das zum Beispiel durch Meditation und gucke einfach, was da ist. Und merke ja auch irgendwie, ich war eigentlich nie schüchtern, du weißt ja. Mhm. Und will irgendwie raus. Ich will, Mittelpunkt mag ich eigentlich. Und es passt halt eigentlich dann nicht zu mir, dass ich mich immer verstecke und klein halte und so.
Also du meinst die Seiten, die dir abgesprochen wurden, aufgrund deiner Erfahrungen oder dem, was dein Vater gesagt hat, dass du da jetzt quasi die erstmal wieder für dich so finden musst und entdecken musst.
Genau.
Okay, ich würde einmal noch kurz zur Geschichte zurückkehren wollen. Da haben wir uns irgendwo gerade verloren auf dem Weg. Das heißt, du warst im Studium, genau, dass du weißt, hast dein Studium versemmelt, das passiert ja mal.
Ja, also als das Biostudium zerbrochen ist, sage ich mal, hatte ich ja noch Kontakt, genau. Dann
genau, warst du zu Hause, ja.
Und dann war ich kurz auch in Ilmenau, also Tobis Eltern wohnen ja auch dort. Und dann bin ich nach Dresden gegangen und da habe ich mein Grundschullehramtsstudium angefangen und Tobi ist mitgekommen und hat Verkehrsingenieurwesen studiert, genau. Und da war das die Zeit, wo ich dann 2 Jahre keinen Kontakt hatte und das hat mich dann nach einer Zeit ein bisschen zermürbt. Also.
Aber auch frei gemacht, oder? Das war jetzt ja gerade beides. Irgendwie.
Frei und zermürbt, genau.
Wie trennt man sich von den Eltern? Ist dann einfach so auf einmal Funkstille? Ja. Oder gibt es zaghafte, aber total unbeholfene Versuche? Wie hat man sich das irgendwie vorzustellen?
Ich sag mal so, an den ersten Kontaktabbruch kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also ich würde mal den zweiten nehmen. Auch blöd, so das zu erzählen, aber es war halt immer dann 2 Jahre schön und dann 2 Jahre nicht mehr und dann wieder 2 Jahre schön und so weiter.
Mhm.
Und genau, also beim zweiten Mal war es einfach auch körperlich spürbar. Also da war, also es war alles schön, dann bin ich zu Ostern mal wieder nach Hause gegangen.
Mhm.
Und dann ging das aber wieder los, also mit den Vorwürfen, Manipulationen. Ich will auch nicht so genau ins Detail gehen, was das war, aber es hat mich sehr verletzt einfach. Und dann, ich habe es auch ausgesprochen, gesagt, das ging jetzt gar nicht. Und das war wieder so. Und auf jeden Fall war ich dann noch ein bisschen dort und dann hat sich das wieder, sag ich mal, war wieder egal, war wieder ein Schauspiel so ungefähr. Ach, ist gar nicht passiert, alles gut. Ja, und dann bin ich einfach wieder ganz normal in mein Leben nach Dresden zurück. Und damals hatte ich noch nicht den Mut, dann direkt zu schreiben. Also ich erzähle dir jetzt nochmal von meinen Gefühlen, weil du nimmst ja offensichtlich nicht ernst.
Mhm.
Also ich habe das wieder so oberflächlich laufen lassen, von wegen, alles gut zu Geburtstag oder Weihnachten oder was weiß ich. So, es hat sich zugespitzt wieder und dann dachte ich so, okay, ich glaube, jetzt ist es Zeit. Und dann habe ich eben eine E-Mail verfasst aber einfach nur eine ganz ehrliche E-Mail, so wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich fühle, was ich mir wünschen würde. Und darauf kam dann eine Hassnachricht. Also halt einfach tatsächlich wieder, was ich mir einbilde, so etwas zu sagen. Es war doch gerade alles toll. Und einen Satz habe ich aufgeschrieben, der hieß, warum schlägst du aber gleich wieder um dich? Mhm. Ich meine Gefühle gesagt habe, okay. Sowas, genau. Und ja, und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dann einfach mal alles geschrieben habe. Also was ich von ihm halte oder hielt. Und was er einfach wahrscheinlich für eine Persönlichkeitsstörung hat und so. Und ja, dann hat er halt nicht mehr geantwortet. 2 mhm. Jahre wieder.
Mhm. Also das hat ihn dann auch dazu bewogen, wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass man sich dann erhofft, dass da dann irgendwie so die große Erkenntnis kommt, die es ja meistens leider in solchen Fällen gar nicht gibt. Genau. Und der Anspruch auch einfach sehr, ja, sehr hochgestellt ist, sage ich mal, an eine Person, die ja schon seit Jahren quasi so lebt und sich wahrscheinlich auch nicht besser zu helfen weiß, ohne dass ich jetzt irgendwie den Schutz nehmen will. Ja, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja dann auch eine wahnsinnige Enttäuschung, wenn man dann merkt, man kann gar nichts bewegen, man kann gar nichts rückgehen und du müsstest doch, man kommt nicht ran, genau, man kommt irgendwie nicht an die Person ran, die einem ja eigentlich sehr, sehr nah sein sollte.
Ja, natürlich. Also wir haben ja jetzt die ganze Zeit über meinen Vater gesprochen. Da fragt man sich ja, wo die Mutter bleibt. Und das war eben auch so eine Sache. Sie hat darauf einfach nicht wirklich reagiert. Also zum Beispiel, als das 2013 war, meinte sie, als ich sie angerufen habe, ihr das nochmal geschildert habe, was genau passiert ist, hat sie gesagt, ach, du weißt doch, wie er ist. Warum hast du den denn so gereizt? Also ich habe gesungen, möchte ich nochmal anmerken. Mhm. Ich habe gesungen und dann habe ich eine geflammt bekommen. Und naja, so. Und dann, also sie war einfach immer und dann außen vor. Also er hat gesagt, wo es lang geht und sie hat dann gehört, sag ich mal, und nicht.
Darf ich da etwas provokativ in Anführungszeichen nachbohren? Hat deine Mutter gekuscht vor deinem Vater oder hat sie wirklich so eine verstellte Wahrnehmung gehabt von irgendwie so, ja, ach, so ist er halt und dann mach halt nicht solche Sachen? Also war es sozusagen, war es naiv? War es Angst? Es war Angst. Okay, das heißt, sie hat sich in dieses Gefüge von deinem Vater, in seine Machtposition, hat sie sich eindeutig untergeordnet und sich quasi bei euch Kindern gewundert, wenn ihr das nicht gemacht habt, dass ihr dann eben zum Beispiel
eher ausgerastet sind und solche
Sachen. Ja, krass. Genau. Ja, jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit, du findest sie schwach. Sie hatte keine Kraft und keine, was auch immer, um sich da weder, also ihr konnte ja sich anscheinend selber auch nicht verteidigen und dann erst recht irgendwie nicht ihre Kinder. Genau. Was ich spannend finde, du hast an einer Stelle schon das, was du positiv rausgezogen hast, für dich fast schon sozusagen die Limo. Ich nehme die jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, dass du das Gefühl hast, dass du viel Liebe geben kannst und auch Liebe bereit bist, Liebe zu empfangen. Und du hast ja zum Beispiel sehr früh anscheinend schon dein Loveboy getroffen und da dir ja eigentlich quasi eine neue Familie aufgebaut. Ich nenne es jetzt nicht neu, nicht im Sinne von ablösend, aber zumindest hast du Heimat gefunden in einer anderen Person.
Ja, also die Vorbilder, von denen man so lernt. Also man hat ja im Prinzip auch Vorbilder männlich und weiblich und das ist halt wirklich bei mir extrem schwierig. Und das hat sich ja auch bei mir in den männlichen Beziehungen dann wiedergespiegelt. Und deswegen fand ich das schön, dass du dann noch Tobi erwähnt hast. Vorher war es extrem schwierig. Und es war genau das Gleiche. Also immer wieder so gegen eine Wand gerannt.
In romantischen Situationen meinst du jetzt in deinem Fall?
Weil sie mich einfach nicht, also es war vielleicht auch, also es ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung auch so gewesen, denke ich, aber ich habe halt die Leute dann, also die Männer auch angezogen, so dass sie dann halt kein Interesse an mir hatten, dass ich irgendwie komisch war oder so, ne, und dann unsicher, besonders unsicher geworden bin bei solchen Männern und dann, ja, war das einfach ein Glücksgriff mit Tobi und ich sag mal so, es war eigentlich auch nicht unbedingt Glück, weil ich habe mir, also es war eigentlich auch im Club, als wir mal wieder feiern waren, gesagt, so, also es hat mir gereicht. Also ich habe einfach eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt zu mir selbst und zwar ganz laut zum Universum, ich verdiene es, geliebt zu werden. Ja, und dann 2 Wochen später kam Tobi an. Ja, und das war echt schön.
Das ist eine super schöne Geschichte, aber macht allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen nicht so große Hoffnung, dass die jetzt alle in den Club rennen und das einmal für sich laut sagen.
Alle nach Ilmenau im Club.
Ja, genau. Ich war da auch schon feiern und ich weiß nicht, ob ich das da so gerne laut gerufen hätte. Ich bin ehrlich zu dir. Ich glaube, Tobi ist ein ganz toller Mann. Ich habe ihn auch einmal getroffen, das ist nur sehr lange her. Aber im Ilmenauer Club, glaube ich, rufe ich ihn.
Ich verdiene es, geliebt zu werden im Ilmenauer Club.
Oh Gott, nicht in dem, oh Gott,
nein. Aber großartig. Ja. Nee, aber deine Geschichte finde ich wirklich ganz schön und das ist jetzt wirklich auch, also obviously hat es ja gehalten und wie war das dann für dich, dann da aber zum ersten Mal eben anscheinend nicht in einer, ich nenne es jetzt mal narzisstischen Beziehung gefangen zu sein, sondern in einer liebevollen, wo du dich geliebt gefühlt hast, aber auch lieben darfst. Das, glaube ich, vergisst man manchmal nicht, dass man nicht nur geliebt werden will, sondern auch Liebe geben will. Manche sind dann da so... Please not, nicht so viel. Wie war das irgendwie für dich? Und vor allem, wann kam auch das Thema Familie, auch in eurer Beziehung, zur Sprache? Also nicht, ob ihr jetzt Familie wollt, das meine ich nicht, das geht mich ja persönlich nichts an. Aber deine Familiengeschichte, man bringt ja seine eigenen Koffer mit auch in so eine romantische Beziehung, oder in jegliche Art eigentlich.
Von, Nee, also am Anfang war das tatsächlich schwierig. Tobi würde sagen, ich bin immer weggelaufen. Also ich wollte auch nicht. Also ich wollte wirklich nicht wieder in eine Beziehung rein, weil ich Angst hatte davor, wieder verletzt zu werden. Ist ja logisch. Und deswegen habe ich mir das so ein bisschen selber erschwert, als es dann, ja, es ist hart gesagt, aber als es dann keinen Ausweg mehr gab und ich ja dann auch schon bei ihm eingezogen war und bei seinen Eltern, war das irgendwie klar. Und also er sieht das auch so. Und dann war ich gezwungen, zu bleiben und das wirklich anzunehmen und darauf zu vertrauen. Also ich meine, das Vertrauen, ja klar, das muss man, muss ja entwickelt werden. Von daher war es am Anfang extrem, es war viel für mich, sag ich mal, die Liebe wirklich auch reinzulassen. Also das geht ja nicht, wenn du 20 Jahre deines Lebens eigentlich dich verschlossen hast und oder beziehungsweise keinen gekriegt hast, dann lässt es auch nicht rein. Und das war auch der Auslöser für viele Streits dann. Also als die rosarote Brille weg war, das war dann so nach bei uns tatsächlich 1,5 Jahren, also es hat sehr lang gehalten, dann kam das, hat es angefangen, wie du das schon gesagt hast, mit den Koffern, dass man das mitbringt und dann halt wirklich jedes Wort im Mund umdreht und sagt, du hast mich verletzt oder was hast du mir gerade gesagt und dann eben extrem wütend wird. Also ich war extrem wütend, weil ja der Schmerz hochkam und die Verletzung einfach noch nicht angeguckt wurde. So einfach alles
Wie
weg.
Kann man sich das vorstellen, dass du quasi hinter allem, was er gesagt, getan oder auch nicht gesagt oder nicht getan hast, getan hat, etwas drin gesteckt hat, was gegen dich gerichtet war und dann hast du das so aufgefasst und bist dann wütend geworden, oder?
Es war so, waren so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel in der Mensa stand irgendein Schild rum und da stand drauf, ich weiß es jetzt nicht mehr, ne? Heute gibt's kein Essen oder so, keine Ahnung. Und er hat halt gesagt, nee, das stimmt nicht, da steht das und das drauf. Und ich so, nein, ich bin mir doch sicher. Und schon da habe ich mir ja nicht selber vertraut, erstens. Und zweitens war das immer wie ein Kampf. Also ich musste immer kämpfen, um wahrgenommen zu werden, um meine Meinung vertreten zu können. Also Meinung sagen, das war für mich ja immer extrem schwierig. Deswegen ist das hier extrem gut. Ja, und genau. Und deswegen, und dann habe ich gesagt, ja, wie kannst du nur? Und das, also ich bin fürchterlich, wütend geworden, so, und dann.
Also die Wut, die eigentlich gegen deinen Vater gerichtet war, weil er halt dich nicht, deine Meinung auch nicht akzeptiert hat, kam also dann an der Stelle hoch, oder wie?
Nee. Oder einfach die Furcht, dominiert zu werden, oder? So klingt das ein bisschen für mich.
Ja, aber
Wahrnehmung.
Eher dieses, also das ist, meine ich auch mit Schattenarbeit, dass einfach in der Vergangenheit extrem viel Scheiße passiert ist, die gerne angeguckt werden möchte. Und die habe ich ja immer weggedrückt. Und halt Wut ist auch unausgesprochene Verletzung, habe ich jetzt gelernt. Und genau, und also sowas eher, ja.
Und die entzündete sich dann aber, gab es da ein Muster, die entzündete sich immer an den gleichen, bei den gleichen Themen
so,
eben?
Ja, sowas wie Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug oder so. Also wenn dann wieder, ach, du hast ja hier zum Beispiel keine Ordnung gehalten oder du hast das hier wieder gemacht und das. Und dann ging es halt los mit, ich bin nicht gut genug oder, aber das habe ich natürlich nicht gewusst, ne? Also das war ja alles unterbewusst und diese Glaubenssatzarbeit kam dann im Laufe der Jahre dazu.
Das heißt, das klingt nach auf jeden Fall auch neben dem Heimat gefunden. Ihr habt auf jeden Fall auch ordentlich an dieser Heimat gebaut. Also es klingt nach ja. Arbeit, nach produktiver Arbeit, aber anscheinend habt ihr es hingekriegt, sonst seid ihr ja auch nicht mehr zusammen.
Ja, ja, also wir sind 2015 auf meinen Vorschlag hin auseinandergezogen, weil, also Tobi hat eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, wollte eher so in Richtung Beziehung halt beenden, weil ich ihn ja dann auch verletzt habe. Also ich war im Endeffekt, ja, man kann es auch so sehen, dann eher mein Vater und habe ihn dann versucht zu verletzen und klein zu machen, damit ich mich irgendwo besser fühle.
Ach, das ist fair.
Ja, und das habe ich aber Gott sei Dank realisiert. Also war eigentlich, also für meine Person her, sage ich mal, war das klar, dass ich das realisieren werde, jetzt im Nachhinein. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ich will diesen Menschen behalten und ich möchte das Gefühl behalten, tatsächlich geliebt zu werden. Und deswegen habe ich mich da komplett, sage ich mal, mit innerer Arbeit dann beschäftigt. Also mit der Persönlichkeitsentwicklung dann, ja.
Weil du wusstest, dass du sonst deine eigentlich wichtigste Beziehung wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach stark gefährdest.
Ja.
Und dann der Schritt auseinanderzuziehen, auf ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Luft wieder voneinander und dann aber von der Position wieder aufeinander zugehen. Das war quasi der Plan.
Aber es war natürlich auch nicht so leicht, wie ich es jetzt so beschrieben habe. Ne? Wir sind dann in die andere Wohnung gezogen und da war trotzdem erstmal komplett immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die einen dann genervt haben, wo ich mich auch gefragt habe, was ist das denn nur? Also es ist immer anstrengend, es ist immer irgendwie nicht mehr schön und irgendwo ist die Liebe da gerade, also sie ist niemals flöten gegangen. Das ist tatsächlich was sehr Wertvolles. Sie wurde halt nur unterdrückt durch diese ganze Streitigkeiten. Und ich denke, dass unsere, also Tobi und mein Package, sag ich mal, sich da immer hin und her gebounced haben. Und ja, genau. Und wie wir da so rausgekommen sind. Ja, wir haben kommuniziert. Wir haben einfach immer weiter ehrliche Gespräche geführt. Und dann, vor allen Dingen, das fällt mir jetzt ein, haben wir ein Date ausgemacht. Und wir haben gesagt, wenn wir uns treffen in der Neustadt, also in Dresden, dann werden wir die Geschichte hinter uns lassen. Und dann werden wir von Neuem anfangen. Und das bin ich gerade ein bisschen gerührt von, weil ich das ganz, also nicht vergessen, aber nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Voll schön. Ja. Und ach genau, das weiß ich noch. Und das waren so die härtesten, mit die härtesten Tage meines Lebens, wo ich dann so 3 Tage warten musste, ob Tobi jetzt zusagt oder nicht.
Also oh, wow.
War dann entweder ja oder nein.
Weil der Vorschlag kam also, von dir, das zu machen.
Ich habe wie so eine Art Ultimatum gesetzt, weil ich konnte dieses Hin und Her nicht mehr. Ich konnte diese Streitigkeiten nicht mehr. Das Kämpfen war, ich kämpfe schon viel zu lange in meinem Leben.
Da hast du dann gesagt, so hier, wir treffen uns jetzt in Dresden in der Neustadt dann und dann und dann fangen wir nochmal ganz frisch an.
Ja,
okay. Genau.
Und das bekommt man hin, frisch zu starten. Ich frage neugierig, weil natürlich das, man erinnert sich ja trotzdem vielleicht an Sachen.
Was war, genau, ja, aber irgendwie.
Aber das Commitment quasi hat geholfen.
Ja, genau. Einfach und dass sagen. Man einfach keine Vorwürfe mehr bringt oder irgendwie. Genau, ja, er ist dann auch irgendwie sensibler in dem Thema geworden. Also weil für ihn war das ja am Anfang auch schwer, alles nachzuvollziehen. Also das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man es nicht durch hat. Mhm. Und da hat er dann aber gelernt, ein bisschen auf mich mehr einzugehen und wirklich auch zu realisieren. Das passiert ja heute noch. Die Trigger kommen hoch. Entweder ich reagiere sofort oder ich habe es jetzt auch gelernt, selber gelernt, sozusagen mich zu regulieren und da dann auch mal erstmal durchzuatmen, in ein anderes Zimmer zu gehen, erstmal wieder Raum zu schaffen und dann, ja, also die Wut ist da.
In dieser ganzen Zeit, wo du dich ja wirklich, ja, wo sich ja viel bei dir getan hat und du dich entwickelt hast, hast du dann deine Familie auch vermisst oder wie waren da so deine Gefühle? War das eher in Richtung, ich bin froh, dass ich den Weg jetzt hier ohne irgendwelche Vorwürfe gehen kann oder war es so, ich wünsche mir Unterstützung? War es vielleicht auch eine Mischung? Meistens ist es ja nicht nur das eine oder das andere.
Sag mal, die ersten ungefähr vier Jahre hätte ich mir wirklich viel Unterstützung oder einfach ein bisschen Kommunikation gewünscht. Letzten paar Jahre, sag ich mal, bin ich eigentlich wirklich froh, wie es jetzt so gelaufen ist, weil ich eben diesen Freiraum gebraucht habe, um viel aufzuarbeiten. Und hätte ich sie um mich rum gehabt, die ganze Zeit, da wäre das gar nicht möglich gewesen. Erstens, weil ich dann ja die Wut auch an ihnen wieder ausgelassen hätte. Dann wäre wieder irgendwie schwierig geworden.
Uns wären vielleicht neue Verletzungen auch dazu gekommen, ja, wenn, genau, während du gar nicht die alten geschafft hast, schon aufzuarbeiten.
Ja, und eine Sache, die sowieso absolut wichtig ist, ist einfach Selbstschutz. Ne? Also, dass man dann anfängt zu sagen zu sich selber, ja, ich kann es langsam nicht mehr hören, das sind doch deine Eltern. Ich so, ja und? Also,
gibt es da viele Menschen, die das dann zu dir sagen?
Ja.
Ja?
Okay. Ja, das sind schon ein paar, weil sie einfach auch, also erstens können sie es nicht nachvollziehen und zweitens sind sie da selber noch, glaube ich, in so einem Prozess, dass man halt vieles einfach hinnimmt, mit sich machen lässt. So. Und das ist nicht mehr bei mir. Also ich sage dann einfach auch jetzt Gott sei Dank die Meinung und jetzt seit 2 Wochen, da hatte ich ein tolles Coaching. Ich glaube, ich kann ihren Namen auch sagen, mit Susi. Und da hat sie mir auch gezeigt, dass ich mich wehren kann. Also da ging es dann eben um Glaubenssätze, die man dann verändert. Also anstatt
Susi ist eine gemeinsame Freundin von uns.
Ja. Ja. Okay. Ich dachte, also ist immer noch so, als würde ich nur mit euch irgendwo.
Ja. Aber es ist doch gut. Schön, so soll es doch sein. Ja. Ich dachte, Susi, vielleicht ist das in der Coaching-Szene irgendwie eine super bekannte Frau, ja, die ich nur nicht kenne.
Sie wird auch, ja, sie hat auch Coach-Ausbildung. Naja, egal. Gut.
Ich meine das gar nicht despektierlich. Ich möchte es nur jetzt auch mal provokant fragen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt auch gerade so diese Coaching-Bubble und so ein bisschen, was man so auf Instagram mitbekommt, das ist ja alles sehr, sag ich mal, mit schönen Sprüchen und so betitelt und ich sag auch mal, so was hilft, ist ja auch in Ordnung, ne? Aber ich finde, es ist auch schon ein Privileg an Zeit, die du haben musst, um dich damit zu beschäftigen, ne? Also mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und da sag ich mal, das muss man halt auch erstmal in der Form irgendwie aufbringen, die Zeit. Und viel wichtiger ist es aber auch das Geld. Und eigentlich in meiner Traumwelt wären wir alle fähig, irgendwie recht schnell eine Therapie in Deutschland machen zu können, Therapieplatz zu bekommen und da vielleicht nicht drauf angewiesen, dass wir, ich weiß nicht, wie viel da so die Preise sind, aber so tendenziell kann man ja auch kostenlos eine Therapie machen. So. Wie stehst du da dazu, beziehungsweise hast du da Erfahrungen sammeln dürfen?
Sehr gut. Ja, ich glaube auch, also sicher gibt es auch verschiedene Sachen so beim Coaching, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ja, also zur Therapie habe ich auch eine gemacht, 2014.
Mhm.
Genau, wo ich dann also mich ganz allein gefühlt habe und so. Da habe ich eine Therapie gemacht, aber das war eben das Blöde, dass diese Frau, ich habe mich grundsätzlich nicht für einen Mann entschieden, das war zu schmerzhaft. Und dann habe ich eine Frau genommen und sie war nicht auf meiner Wellenlänge und war auch so ein bisschen, naja, hat mir, also aus meiner Wahrnehmung heraus hat sie mich nicht unbedingt so ernst genommen und es war so, ach naja, ist doch nichts weiter, so.
Mhm.
Und deswegen habe ich halt eher negative Erfahrungen mit Therapie. Was mir diese Therapie gebracht hat, ist tatsächlich zu wissen, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also, dass ich da wirklich irgendwie schon, also was heißt auf mich selbst? Das klingt jetzt so, als hätte ich das alles alleine gemacht. Also ich hatte ja Tobi, ich hatte Sarah, Lissy, ja, Lissy.
Das sind alles gute Freundinnen von dir, genau, gehe ich jetzt also, mal einfach von aus.
Ja.
Okay.
Genau, also super, sie sind die Besten, ja.
Ja.
Und einfach liebevolle Unterstützung im Umfeld. Also ich habe ein extrem gutes, tolles Umfeld mir aufgebaut. Also deswegen meine ich das mit, ich kann das langsam nicht mehr hören mit Familie und so.
Mhm.
Also ich habe eine Familie und das sind meine Freunde und die Leute, die ich da drin haben möchte.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel auch meine Halbschwester erst vor 5 oder 6 Jahren kennengelernt. Auch noch so eine Geschichte, naja, auch von meinem Vater, die Tochter sozusagen. Und die ist auch toll.
Mhm.
Und so nehm ich mir einfach die Leute, die wirklich, wo ich weiß, die sehen mich so, wie ich bin, und die wollen das Beste für mich.
Ja, also Familie ist nicht nur unbedingt die biologische DNA, sondern eher das, was sich nach Familie anfühlt. Ganz kurz nochmal zu dem Thema Therapie. Tatsache aus privaten Gründen, weil auch eine Familienangehörige auch zu einer Therapie geht, wo ich glaube ich langsam auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen ragig werde, weil ich da auch das Gefühl habe, dass, naja, da irgendwie auch nicht so gearbeitet wird, in dem Fall an der psychischen Erkrankung, wie das aber vielleicht der Person eigentlich viel besser tun würde. Mhm. Ich habe mich mit einer sehr guten Freundin unterhalten, die Psychologie gerade aktuell noch studiert, aber dann auch die Ausbildung machen wird zur Psychotherapeutin. Und die hat mir ein ganz tolles Video weitergeleitet, wo es Tatsache auch um den Fakt geht, dass natürlich so ein Psychotherapiestudium dann auch die Ausbildung erstmal eine gewisse Qualitätssicherung natürlich klarstellt, im Sinne von man lernt viel darüber, was man überhaupt schon darüber wissen kann über die menschliche Psyche. Das Problem ist, dann im Berufsfeld der Psychologinnen und Psychologen in den Einzelnen hört dann sozusagen diese Qualitätssicherung, wie aber ja in so vielen Berufsfeldern, einfach auf. Das heißt, da kommt niemand rein und setzt sich mit in deine, keine Ahnung, Privatpraxis und schaut mal, okay, wie therapieren sie denn eigentlich hier, Frau oder Herr, so und so. Und dass da genau inzwischen versucht wird nachzuschauen, bei zum Beispiel Ärztinnen und Ärzten ist das anders. Da sozusagen gibt es auch mehr Einblicke noch von Kolleginnen oder Kollegen, die da Qualität sicherstellen können. Und dass da eben auch bei Psychotherapie, also ich finde auch inzwischen so diesen Gedanken von, oh, dir geht's nicht gut psychisch, dann geh doch zum Therapeuten oder Therapeutin. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, aber ist irgendwie auch abschreckend, weil eventuell greife ich irgendwie 50-50 immer erstmal ins Klo, bin dann mega enttäuscht, ja, dass ich nicht ernst genommen werde oder sonst was. Und doof gesagt, bei einem Coaching kann ich mir zumindest vorher schon mal den Instagram-Kanal angucken und schauen, ob das irgendwie zumindest ein bisschen zu meiner Persönlichkeit passt. Ja. Wie gesagt, ich verstehe voll deinen Punkt, Kathi, aber ich habe echt das Gefühl, dass die Leute vielleicht von solchen Erfahrungen enttäuscht sind und sich dann sozusagen lieber im Katalog vorher angucken, was sie sich da eigentlich einkaufen.
Ja, ich kann das schon auch verstehen. Ich bin da wirklich sehr zwiegespalten, weil natürlich, du weißt ja auch gerade in der aktuellen Lage in Deutschland ist es so schwer, einen Platz zu bekommen.
Mhm.
Und dann bist du erstmal froh über diesen Platz und dann kannst du halt nicht weiter irgendwie schauen, ach nee, das passt jetzt aber nicht, dann rufe ich doch nochmal in der anderen Praxis an. Die haben bestimmt in den nächsten 3 Jahren mal ein Plätzchen frei. So.
Mhm.
Das kann ich schon absolut nachvollziehen. Ich habe nur, mein Eindruck ist halt, dass das alles sehr, Ja, sehr, da sind immer so viele einfache Lösungen beschrieben. Aber gut, was willst du bei Instagram auch tiefgründig machen, ne?
Ja.
Aber
verkauft da erstmal ein gutes Gefühl vor allem.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wenn es hilft, dann ist ja irgendwie auch okay. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ich verteufel das alles. Aber ich finde, ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen.
Ja, also es ist auch schwierig. Also ich finde auch, wenn es wirklich sehr, sehr tiefgreifend ist und wenn die Person in tiefster Depression steckt, dann klar ist dann Therapie erstmal, nicht erstmal. Also es ist einfach wichtig.
Ja.
Ja. Und
manche psychischen Krankheiten müssen ja auch medikamentös auch in manchen Fällen auch einfach bearbeitet werden. Es kann ja halt in der Regel zumindest kein Coach und keine Coachin irgendwie verschreiben. Aber wie war denn dann, also Psychotherapie ausprobiert, es hat nicht so gewibt. Wie bist du denn dann aber auf deinem Weg zur Selbstheilung, nenne ich es jetzt mal? Was für Stationen bist du denn da so gegangen?
Also generell, also ich habe einfach angefangen, in mich reinzuhören. Also was denke ich denn gerade? Und ich habe meistens gedacht, der ist so gemein zu mir oder ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht wichtig. Und das waren halt dann schon, sage ich mal, die Glaubenssätze, die dann hochkamen.
Glaubenssätze für Non-Coaching-People da draußen, was sind denn Glaubenssätze? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Also Glaubenssätze ist so ähnlich wie dieser Teil, den ich schon beschrieben habe, der so abgespalten wird in der Kindheit. Glaubenssätze sind einfach wirkliche Sachen, die du in der Kindheit permanent hörst. Also du bist nicht wichtig genug oder du kannst das nicht, mach das mal schneller und bla. Und dann schlussfolgert das Kind einfach, okay, ich bin nicht gut genug. Das geht über ins Unterbewusstsein und ist komplett verankert. Und du hinterfragst diese Glaubenssätze auch nicht mehr, weil die einfach zu dir gehören. Also das ist ja das Kuriose, eigentlich gehört es nicht zu dir, aber du hast es halt angefangen zu glauben. Ja, das sind Glaubenssätze.
Sind das nur, das klingt jetzt aber so, das müssen ja nicht, das ist nur was Schlechtes oder sind es Glaubenssätze auch sowas wie, keine Ahnung, mein Vater hat immer gesagt, ich bin die Klügste im Raum dann habe ich das irgendwann, ist auch ein.
Du kannst die quasi umprogrammieren, das ist die Idee dahinter.
Ja, und das Umprogrammieren habe ich sozusagen einfach schrittweise, also ich konnte es jetzt nicht sofort, ne, es ist klar. Ich habe es probiert so und dann habe ich eigentlich einfach mal reingefühlt in mich, so was eigentlich gerade hochkommt und woher das hochkam und welche Situation das ausgelöst hat. Also meistens war es ja ein Trigger und dann hat mich das wieder in meine Kindheit geführt, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich die Ehe meiner Eltern trennen möchte. Ich meine, ja gut, war irgendwie auch so, aber anderes Thema.
Ja. Naja, klar war es so, aber dann nicht weiter zu hinterfragen, so warum will das ein Kind?
Ja.
Vielleicht, weil es irgendwie so diese toxische Situation erkennt und sich davon irgendwie es allen leichter machen will.
Ja, genau. Also da wurde ich auch nach meiner Meinung gefragt und die war dann halt erstmal angenommen. Das war so, ach so, okay, so siehst du das. Und dann fing halt von 0 auf 100 an rumzuschreien und wieder, so dies und das zu machen. Und dann kam halt meine Mutter dazu und hat sich dann vor mich gestellt. Und das ist halt dann einfach auch ein Trauma, also eine Wunde, die nie verarbeitet wurde, und mich dann halt fertig gemacht. So, und das sind dann Sachen wie, ich bin nicht geliebt. Ich bin es nicht wert zu existieren oder so.
Mhm.
Also weil das ist noch schlimm.
Ja. Weil dann auch sogar 2 gegen 1. Also es war nicht nur eine Mutter, die nicht hinschaut, sondern wegschaut, sondern auch noch eine, die dann mit hinterhergetreten hat.
Genau. Und dann noch im Nachhinein halt wieder kam und gesagt hat, ach, das war doch nicht so gemeint. Okay. Genau. Aber zurückzukommen, ich habe dann einfach irgendwann, ich war immer sehr, sehr hibbelig und sehr so ein bisschen over, beschreibe ich das mal. Und ich habe nicht in meiner Mitte geruht. Und deswegen habe ich angefangen zu meditieren. Und da habe ich dann nämlich die transzendentale Meditation gemacht. Und das war auch wie so eine kleine, das war ein Grundkurs 4 Tage lang. Und da lernt man einfach ein Mantra zu sprechen. Und da ein Mantra ist, okay, das ist jetzt tricky. Also ein Mantra ist eigentlich ein Werkzeug, was sozusagen deinen Geist beruhigt und nach unten fährt.
Mhm.
War das jetzt verständlich?
Ja, voll. Das in Bildern sprechen ist immer super, weil es klingt so ein bisschen nach alles, was da oben irgendwie in den Gehirnrinden die ganze Zeit Amok läuft, gefühlt. Genau. Einfach mal ein bisschen, mal ein bisschen Standby-Modus.
Genau, richtig. Ja, und das habe ich, das mache ich auch noch. Also jeden Morgen, jeden Abend, naja, gut. Morgens jetzt nicht mehr wegen Schule, aber ja, und das ist einfach, das ist super. Also danach fühlt man sich einfach mega erfrischt.
Mhm.
Weil du da wirklich Pause machst zwischen den Gedanken.
Also du hast jetzt quasi verschiedene Hilfsmittel, um in deinem Alltag mit den Triggern und alles, was da hier und da aufkommt, aus deiner Vergangenheit umgehen zu können.
Ja.
Das ist doch großartig. Wie kommt man dazu? Also ich kann nicht meditieren. Ich habe das auch mal versucht. Ich finde dazu keinen Zugang. Ich glaube, ich bin da einfach nicht spirituell genug.
Ja, genau.
Oder nicht ruhig genug. Ich kann einfach nicht aufhören. Also ich habe es versucht. Ich habe auch schon mal so eine Klangschalensache mitgemacht in der Sauna.
Okay, das war jetzt aber wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du da warst, oder? Sondern stand so mit auf so einer kleinen Tafel. Ja, kann ich auch mal in die Klangschalensache.
Meditation, aber ich habe es versucht, ja.
Ja, schon klar.
Um darauf zurückzukommen, was ich noch so gemacht habe, und zwar habe ich mir selbst Liebebücher gekauft und da einfach angefangen drin zu lesen, und dann habe ich mir einfach, sag ich mal, kleine Dates mit mir selbst ausgemacht und habe dann angefangen.
Das klingt zauberhaft, ja. So.
Habe dann einfach angefangen, meine Bilder, die ich von mir hatte, auszubreiten, Kerzen angemacht, Musik angemacht und dann einfach nur mal 5 bis 10 Minuten auf diese Bilder geguckt. Und das war halt schön, gleichzeitig aber auch irgendwie schmerzhaft, weil das ja wieder so, oh Gott, wer ist das eigentlich? Nee, aber das, ja, und das waren so die Anfänge, genau, und da einfach sehr viel gelesen und gemacht.
Wie ist denn das jetzt? Du hattest am Anfang auch gesagt, dass jetzt gerade der Kontakt oberflächlich ist zu deiner Familie. Ich würde mal ganz kurz versuchen, wieder so einen Bogen zu spannen auch an der Stelle. Was heißt denn oberflächlicher Kontakt? Weil die Frage brennt mir gerade noch so unter den Nägeln. Also wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also Es fängt dann immer wieder an, ne, wenn das dann mal weg war, der Kontakt mit Geburtstagsgrüßen. Oder
ja.
Also okay. Oder manchmal auch sogar von mir, weil ich dann irgendwie denke, es ist doch assi, seinen Eltern nicht alles Gute zu wünschen. Also mir hat er zum Beispiel ein- oder zweimal nicht gratuliert. Ja. Und genau, ansonsten, also das ist dann immer so dieses Weihnachtsfest. Das nervt ein bisschen.
Zu Weihnachten, ja.
Wieder dann so, ach ja, Fest der Liebe, bla bla. Was für eine Liebe. Aber okay, ja, dann fängt er halt dann an zu schreiben. Und so generell habe ich mich jetzt aber die letzten 2 Jahre, glaube ich, wieder, es sind immer 2, krass, nicht mehr so drauf eingelassen. Also wir tauschen uns so ein bisschen aus, so alle 3, 4 Monate. Was machst du so? Arbeit, Corona, so weiter. Also das sind so die Themen. Also es geht nicht mehr tiefgründig, aber auch, weil ich das nicht zulasse. Also ich sag dann, genau. Ja.
Und auch zu deiner Mutter dann nicht. Also das ist dann die gleiche Ebene.
Ja, naja, es ist halt schwierig mit diesen Menschen zu reden, weil da einfach nicht die Emotionen da sind. Die sind halt komplett abgeschnitten von ihren Emotionen. Also mein Vater nicht, denke ich, aber meine Mutter auf jeden Fall. Und da kommt dann halt auch nicht wirklich so eine interessante Frage, also eine interessierte Frage zurück oder so.
Ja, es klingt nach Informationsaustausch vor allem. So man weiß voneinander noch, dass man existiert.
Ja, genau.
Ja.
Aber es wird nicht persönlich, zumindest vorerst nicht. Weiß man natürlich nicht, wie es in den kommenden Jahren wird.
Genau, also ich bin jetzt nicht, also immer noch nicht so bereit, das jetzt komplett, also für den Rest meines Lebens abzubrechen.
Mhm.
Und, muss ja auch nicht. Irgendwie.
Nö, da gibt es ja keine Regel so für.
Ja.
Genau. Nee, muss man ja auch jetzt überhaupt nicht wissen oder so. Nee. Oder irgendwie in Stein meißeln.
Genau. Und ich lasse es halt auch nicht mehr so zu, dieses Gefühlsding, weil ich ja weiß, dass es dann wieder in Schwierigkeiten landet. So. Und das ist halt einfach wieder Selbstschutz, ja.
Okay. Mit Blick auf die Zeit, Caro, was ist das Ultimative für dich Beste gewesen, was dir geholfen hat, um diesen ganzen Familienschiss, sag ich jetzt mal, zu verarbeiten und heute irgendwie dieses selbstbestimmte Leben zu führen, was du heute führst? Schwere Frage, große Frage.
Ja. Also, Sarah.
Ja?
Also, tatsächlich, ja, deine und meine beste Freundin, weil sie einfach von Anfang an da war und wie so eine Art Mutterersatz war.
Mhm.
Und dann einfach immer an meiner Seite war und ja, wir so zusammenwachsen sind.
Ich kenne Sarah auch, die ist auch ein ganz toller, süßer Mensch. Ist für dich gerade sehr rührend, was du sagst. Voll schön, dass man auch so Familie nach Freundin zum Beispiel finden kann. Ich finde sowieso generell, kommt langsam, ich finde gesellschaftlich, Freundschaften werden stark unterschätzt.
Ja.
Findest du?
Ja, also so der Boomer-Generation, sage ich jetzt mal ganz hart.
Ja,
da sind dann die Leute, also meine Eltern, Entschuldigung, ich habe sie ganz doll, also in meinem Fall, so meine Eltern sind fein, so feine Menschen, aber die haben zum Beispiel keine intensiven Freundschaften. Was mich immer verblüfft, weil ich eben auch Freundinnen und Freunde habe, die sind eben auch Family. Natürlich nochmal auf einer anderen Ebene jetzt vielleicht wie mein Bruder oder so, weil mit dem bin ich ja irgendwie auch groß geworden. Das ist dann auch einfach eine zeitliche Perspektive. Ich finde das schön, was du gesagt hast, dass wirklich Sarah, die war so der Pfeiler in deinem, sagt man das, Pfeiler? Baum, Fels,
Anker,
was auch immer.
Anker. Was immer.
Ja, jedenfalls ein Baum. Stabiler Gegenstand, nein, eine stabile Persönlichkeit in deinem Leben.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Ich habe dazu noch eine Frage, weil ich wir es nur kurz angeschnitten haben, vielleicht auch noch zum Abschluss. Du hast ja nicht nur viel an dir selbst gearbeitet, sondern du hast es vorhin angerissen, beruflich gibt es gerade eine Neuentwicklung, dass auch du in eine Richtung gehen möchtest, um Menschen auch in ihrer Persönlichkeit ihnen auf diesem Weg zu helfen.
Ja, genau. Also ich habe einfach auch, also was es mich auch überstehen lassen hat, sage ich mal, ist Resilienz. Und Resilienz ist ja die Stärke, immer wieder aufzustehen bei jedem Schicksalsschlag.
Mhm.
Und das ist eben die Fähigkeit und die Gabe, die ich dadurch bekommen habe, die ich weitergeben will, also in die Richtung. Und das habe ich teilweise ja jetzt auch schon geschafft, also indem ich dann Grundschullehrer wurde. Mhm. Weil in der Grundschule kannst du das ja auch machen. Das sind ja die Kleinen und die brauchen auch immer Unterstützung. Aber mir ist aufgefallen, dass ich das eben da nicht in dem Umfang machen kann, wie ich es eigentlich will.
Mhm.
Und dass ich dann eher schon, weil Lehrer ist halt schwierig, weil man, dieses System ist einfach schwierig, weil man halt einfach permanent, man hat halt 23 Kinder und da muss man auch mal laut werden und sagen, so nicht und so. Mhm. Und da habe ich denen manchmal auch das Gefühl, dass ich denen dann auch irgendwelche Glaubenssätze reinballer, die ich gar nicht will.
Mhm.
Und von daher weiß ich, dass der Weg noch woanders lang geht. Und da bin ich jetzt dran und versuche da eine Ausbildung eben auch zu machen zur Selbstständigkeit, um dann ja das Thema Resilienz oder Traumaheilung aufzugreifen. Und deswegen, da bin ich eher so in der Richtung, ja, Therapie okay, aber ich habe es ja an mir selber erlebt, dass es funktionieren kann.
Vielleicht muss es auch gar kein Entweder-Oder sein, sondern ein
beides.
Weg, beides abwechselnd.
Ja.
Genau, alles, was du, Kathi, vorhin meintest, alles, was hilft irgendwie. Und man muss vielleicht auch Dinge auch ausprobieren, bis man auch auf den Trichter kommt. Was tut mir jetzt wirklich eigentlich gut? Genau, ist es irgendwie, weiß ich nicht, ist es das Delfinschwimmen am Ende, wenn es das ist? go for it.
Ja. So. Nein, das war jetzt fünfmal gemacht.
Ja. Echt?
Ja.
Oh Mann, siehst du mal, das war ein Witz von mir. Nice.
Geil.
Ja, ich kann Mann. Nicht mehr.
Oh, Delfine sind so süß.
Das ist Delfinschwimmen. Wenn es das ist, cool, habe ich fünfmal gemacht.
Ich kann dir auch mein Tattoo zeigen.
Oh, nice.
Ach ja,
nice.
Das sind auch noch Karos Lieblingstiere.
Echt?
Oh Gott,
oh mein
ja.
Gott, das ist, Leute, das ist wirklich gerade ein absoluter Zufall. Ich wusste es nicht von Caro.
Ich würde Krafttiere sagen, ja.
Ja, ja.
Okay. Caro, ja. Wir wünschen dir, ich spreche jetzt mal für dich mit Charlotte, ganz
ja, bitte.
Viel Glück dabei. Vielen,
danke.
Vielen Dank für deine sehr nahbaren Einblicke. Ganz viel Erfolg für die Coaching-Ausbildung und ja,
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das ist voll lieb.
Hast du noch was hinzuzufügen, Charlotte?
Nee, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und es war ja kein leichtes Thema.
Ja, das ist richtig.
Darüber zu sprechen und ich fand es trotzdem ganz toll und mutig, dass du Worte gefunden hast, um diesen Schmerz, der es ja im Endeffekt auch ist, in Worte zu packen.
Ja, cool. Danke.
Charlotte, ich danke dir auch für deine Worte, die du heute gefunden hast, um so gut zu moderieren, wo ich heute wirklich sehr müde war und mir manchmal die Worte gefehlt haben.
Dafür sind wir ja ein Tandem. Alles gut. War doch sehr schön. Jetzt aber, Friends, das war eine lange Limo. Vielen Dank, liebe Caro, für deine Offenheit. Und ihr, liebe Limo-Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und da sind wieder Kathi und ich am Quatschen über unsere alltäglichen Schandtaten. Bis dann.
Tschüss.